Vielen Dank, lieber Joachim Bauer, für die Einladung und für die schöne Begrüßung. Ich freue mich sehr, hier sein zu können und aus meinem benachbarten Vorarlberg einen Abstecher zu machen. Ich komme allerdings aus Wien und führe die Brücke Wien und Freiburg weiter fort, die ja früher so einmal bestanden hat. Es ist eine große Freude, in diesem Vorladen mal wieder zu sein. Ich komme ja aus Vorarlberg. Diese Veranstaltung hat sich gut getroffen, weil wir den internationalen Kongress hier haben zum Thema Grenze, Ende oder Wende. Weil für den Titel die Welt haben war von Flüchtlingen noch nicht die Rede. Inzwischen baut Österreich ein Bremer in der Grenzstation, in Kärnten, in der Steiermark. Also es ist ein aktuelles Thema, das wir allerdings nicht politisch, sondern psychologisch, psychotherapeutisch, philosophisch beleuchten werden. In der Messe werden wir sein, weil wir doch ein größeres Auditorium sind und wir sonst nicht lassen. Freitagabend wird Herr Bauer einen Vortrag halten im Rahmen unseres Kongresses, einen öffentlichen Vortrag in der Aula der Universität, gemeinsam mit Christoph Kolbe. Und wie Sie wissen, Herr Bauer spricht immer so spannend und bringt immer die neuesten Erkenntnisse, die ich selbst auch noch nicht gehört habe. Darum bin ich dann gespannt, dabei sein zu dürfen. Und dann darf ich dich an der Stelle. Noch lauter? Darf ich wahrscheinlich mit der Stimme nicht, damit ich sie. Also ich rede jetzt einfach weiter, aber jetzt dürfte ich es sagen. Gut, danke für Ihr Kommen und Ihr Interesse. Das Thema ist ein wenig speziell, so wie es angekündigt ist, über Logotherapie, Franken zu sprechen. Ich möchte ein paar historische, kurze historische Marken setzen, damit aufzeigen die Entwicklung dieser Psychotherapie-Richtung, möchte aber Landeplätze machen und bei dem Sinnfindung etwas länger verweilen oder bei den Strukturen der Existenz und biologischen Umgehen im Leben dort etwas ausführlicher werden, sodass es also kein primär historischer Vortrag ist, sondern die Historie ist nur ein Aufhänger, um zu zeigen, was sich in diesen Fällen entwickelt werden, die in Österreich und in den 14 Ländern der Welt vertreten, in diesen Ländern getan hat, in den letzten 25 Jahren, 30 Jahren. In Deutschland ist die Psychotherapie sehr restriktiv gehandhabt, das haben wir in Österreich nicht. Wir haben dort 13 verschiedene Psychotherapie-Richtungen, die vom Gesundheitsministerium anerkannt worden sind. Und natürlich ist auch die Existenzanalyse eine Therapie und auch die Logotherapie eine Therapie. Das sind zwischen zwei Richtungen geworden. Doch dazu gleich mehr. Darüber würde ich gerne sprechen, etwas über Viktor Frankl. Dann Logotherapie, Existenzanalyse und dann noch ein Schlussgedanke. Viktor Frankl. Das war sein Lieblingsstil. Da hat er sich selbst am besten gefallen. Und es war seine Lieblingsbrille. Auch das darf ich, das weiß man im Allgemeinen nicht. Diese Brille hat er am liebsten gehabt und für fast alle Fotos verwendet. Und gegen Ende war sie schon so wichtig, dass er sie nur noch für Fotos verwendet. Also ein ganz persönlicher Lossel dazu. Von da komme ich, das Gloriette in Schönbrunn, Wien, die Universität, die Innenhof, die Halle. Hier wohnte Viktor Frankl in diesem Stockwerk bis hierher. Die Lebensdaten. Frankl war schon als Kind mit Sinn beschäftigt. Thank you. nachher was vorlesen. Er sagte schon mit 3 Jahren vor ein Erlebnis gehabt, dass er später als Sinn-Erleben interpretiert hat. Ein tiefes Geborgenheitsgefühl, und als er die Augen lag darin, hat geschlafen im Garten unter einem blühenden Baum, und als er die Augen öffnete, sah er seine Mutter über ihm gebeugt. Und das war ein Erlebnis, das er nie vergessen hatte. Und das Thema Sinn, Sterblichkeit, schon in 4, 5 Jahren war das Thema Sterblichkeit für den jungen Buben ein Thema. Und so kam die Sinnfrage auch, dann kam die Arbeitslosigkeit, da war ganz stark aktiv vertreten. Und die Schülerselbstmorde, die in Wien sehr verbreitet waren in den 20er Jahren, da haben eigene Zentren errichtet, Jugendberatungsstellen, da waren wir noch gar nicht bekannter und hat adrianische Schülerberatung und kommt und schaffte es, zusammen mit etwa einem Dutzend anderen Psychologen und Psychotherapeuten, unter anderem Charlotte Bühler oder Rudolf Eichhorn, die Suizidalität, also die Selbstmorde in dem Jahr, das sie begonnen haben, und im Folgejahr hat es keine Schüler-Selbstmorde nach der Zeit zu verleihen. Das war so sein Engagement auch im Sozialen und immer inspiriert vom Sinn. Und das führte auch zum Bruch mit Alfred Adler. Da wollte er in der adlerianischen Psychotherapie die Sinnthematik einführen und Adler hat ihn schlichterhand aus dem Verein geworfen. Das ist kein Thema für die Individualpsychologie. Ironie des Schicksals, das letzte Buch von Alfred Adler hat einen Titel gehabt, der Sinn der Psychotherapie. Vom Sinn des Lebens. Ja, danke. Man vergisst doch manchmal, aber man will es und Franklin war beseelt davon, also vom Sinn geleitet, humanistische Inhalte in die Psychotherapie einzubringen. Und er fand die adlerische Richtung eigentlich eine geeignete Richtung. Er war zuerst mit Freud in Kontakt, aber da hat er sich distanziert durch ein Erlebnis mit Paul Federn. Und dann bei Adler hat er sich gut aufgehoben. Dann dieses Erleben, dass er exkludiert wurde aus dem Verein. Und in der Folge hat er aber dann weiterhin versucht, auf der Basis von Max Scheler humanistische Inhalte in Psychotherapie zu bringen. Freiheit, Verantwortung und natürlich das große Thema Sinn. Seine Idee war, und jetzt zitiere ich ihn aus dem Jahr 1938, dass man eine immanente Kritik führen soll mit den Klienten, Patienten, über deren Lebensauffassung, also wie sie sich ihr Leben denken, was sie von Leben erwarten. Der Mensch, also geistiges Wesen, hat natürlich Vorstellungen von seinem Leben, wie Leben sein muss. Und wenn das tatsächlich ihr Leben mit Vorstellungen nicht entspricht, ist man frustriert und man ärgert sich, man wird vielleicht depressiv oder man bekommt Angst, weil die Ziele nicht aufgehen. Also eine immanente Psychotherapie soll diese immanente Kritik über die Lebensauffassung beinhalten. Und er meinte dann, dass man auf rein weltanschaulicher Basis die Diskussion aufzunehmen hätte mit dem Patienten, fand ich damals 33 Jahre, dass er das schrieb. Weltanschauung ist als Psychotherapie möglich, gelegentlich auch nötig. Wir sind also darauf angekommen, innerhalb der Psychotherapie die bisherigen psychologischen Arbeiten, also er kämpfte gegen einen Funktionismus in der Psychologie, den Psychologismus, der war der nächste Debatte, wo Karl Jaspers Federführung war, gegen solche Reduktionismen in der Psychotherapie, die den Menschen nur als von der Seele bestimmt ansehen und alles psychisch deterministisch verstanden wissen wollte, da eben zu kämpfen und gegen diese Abweichungen eine Art Logotherapie aufzustellen, zu überwinden. Das hieße durch Einbeziehung einzige weltanschauliche Auseinandersetzung, die das gesamte psychotherapeutische Behandlung in Form eben einer Existenzanalyse, die ausgeht vom unglaublichen Naturtatbestand menschlicher Verantwortlichkeit als Wesen menschlicher Existenz, um von dessen Punkte aus zu dessen geistige Verantwortung beizutragen, ihm den Halt am Geistigen zu geben. Und deshalb diese Logotherapie und Existenzanalyse indiziert in all jenen Fällen, vor allem in denen der Kranke seine weltanschauliche Not, seine geistige Haltlosigkeit und sein Leben und die Sinnfindung seines Lebens uns aufdrängt. Er will also eine Psychotherapie vom Geistigen her. Er will die Konflikte bis in die geistige Sphäre weltanschaulicher Entscheidungen verfolgen, um vom Geistigen her auch eine Lösung zu ermöglichen. Und in dem Kontext sprach er auch von noogenen Neurosen, das heißt, dass seelische Störungen, Angststörungen, Phobien, Depressionen, hysterische Reaktionen, dass die nicht nur psychischen Ursprungs wären, sondern eben auch aus dem Geistigen stammen können. Insbesondere haben wir verwiesen auf die krankmachende Wirkung eines andauernden schlechten Gewissens, eines echten Isolationskonflikts, sondern wirklich aus einer gefühlten Unstimmigkeit, die der Mensch in sich trägt, die Menschen dann natürlich auch in eine Depression bringen können. Sein Buch nach dem Konzentrationslager, er war 7 Jahre in 4 verschiedenen Konzentrationslagern von 1941 hat darüber ein Buch geschrieben, Psychologe des Konzentrationslagers, das in späteren Auflagen den Titel bekommen hat, trotzdem da zu leben, sondern das ist eines der weit verbreitetsten und bekanntesten psychologischen Bücher weltweit. Allein im Englischen etwa 12 Millionen Auflagen. Dies ist die englische Kopie, da ist eine ältere, Sie sehen, hier steht noch 2 Millions. Dieses Buch hat Furore gemacht, hat viele Philosophen berührt. Jaspers, Heidegger haben es gelesen und haben die Kommentare dazu gegeben. Und mit diesem Buch ist die Logotherapie dann auch weltweit bekannt geworden. Seit 1926 spricht Frankl von der Logotherapie und das hauptsächliche Ziel war, das Echtmenschliche, das, was den Menschen kennzeichnet, was den Menschen ausmacht. Das ist nicht der Verstand, wie man meinen könnte, sondern das ist, sein Wesenskern ist die Person, also das, was in mir freischwingt, ich werde das mir später wird das dazu kommen und mir sagt, diese humanistische Uranliegen, das, was den Menschen dazu bringt, zu entscheiden, Verantwortung zu übernehmen, sein Leben zu gestalten, mit einer Stimmigkeit zu leben, dem in der Psychotherapie Platz zu geben. Wir sprechen von den 20er Jahren. Das war 1926 schon und in den 30er Jahren. Er wollte damit die Tiefenpsychologie ergänzen mit diesen Inhalten und hat die noogenen Neurosen, von denen ich schon sprach, dann entwickelt. Die haben sich nicht sehr geheilt. Man spricht heute nicht mehr von noogenen Neurosen. Nun, Logotherapie, der zweite Abschnitt. Logos heißt das Wort, aber in dem Zusammenhang Sinn. Behandlung durch Sinnsuche. Warum suchen wir nach Sinn? Das ist das Menschenbild, das Frankl gezeichnet hat. Die drei Dimensionen, also das Frankl aus der, von Aristoteles her übernommen hat und seiner Logotherapie Grund gelegt hat, Körper, Psyche, Geist. Der Mensch ist eine Einheit von diesen drei Dimensionen, die eine eigene Strebigkeit im Menschen entwickeln. Körper ist klar, dass der Körper verlangt, hat seine Bedürfnisse, die sich psychisch spiegeln. Da kommt die Dynamik der Psyche, die mit Trieben und mit Persönlichkeitszügen und mit Stimmungen wie Ängsten und so, der Depressionen, das ist alles psychisches Geschehen. Und Geist, das ist insbesondere bei Frankl die Suche nach Sinn, das ist nichts Psychisches im ureigentlichen Sinn, sondern das hat eine andere Ebene. Das ist charakteristisch für die Logotherapie und für das Werk Frankls, diese Differenzierung zwischen Psyche und Geist gemacht zu haben, die kaum gemacht wird in der Psychologie oder in der Psychiatrie. Geist, das ist nicht das Denken. Das Denken ist nur ein Werkzeug des Geistes. Der Geist ist, dass ich entscheiden kann, dass ich verantwortlich bin, dass ich ein Gewissen habe. Das macht die Geistigkeit des Menschen aus. Und eben auch die Suche nach einem Verständnis dessen, warum ich auf der Welt bin und was ich tun soll. Denn meine Zeit ist begrenzt und es geht darum, ein möglichst gut zu leben, möglichst viel Wert zu erleben im Laufe seines Lebens. Warum Sinn in der Logotherapie? Frankl meinte damals, die Tiefenpsychologie beschäftigt sich mit der Psyche und mit der Libido und den Trieben und diesen Streben. Damals war die Psychoanalyse noch sehr trieborientiert. Die Medizin mit dem Körper, aber wer beschäftigt sich mit dem Geist? Daher Logotherapie. Therapie vom Geistigen her, sie wurde dann auch genannt. Die dritte Wiener Schule der Psychotherapie, nach Sigmund Freud und Alfred Adler. Was bedeutet Sinn? Nun landen wir mal zum Thema. Sinn? Mittelhochdeutsch, Sinna heißt einer Richtung nachgehen. In romanischen Sprachen ist das sehr geläufig. Man könnte das Sinnverständnis, das existenzielle Sinnverständnis mit dieser einfachen Grafik verdeutlichen. Ein Wegweiser, der aufzeigt, wo es wertvoll ist, wo es gut ist im Leben. Wenn wir annehmen, dass der Vortrag heute Abend interessant sein könnte, dann sehen wir hier einen Wert am Horizont und wir machen uns auf den Weg, weil die Erkenntnis, die ich jetzt habe, vorwegnehmend von dem, was da sein wird, verspricht mir etwas Wertvolles und darum macht es Sinn, wenn ich dahin gehe. Alles, was wertvoll ist, in unserem Leben überlebt und geschaffen, wenn wir uns in diese Richtung bewegen, sind wir sinnvoll unterwegs. Wenn man also Gefühle hat von Sinnlosigkeit, dann heißt es, die Richtung, die du wählst, die stimmt nicht mehr, die führt dich nicht dorthin, wo du hier bist und nicht nach Hause, sondern die führt dich an eine Mauer, da wirst du anstehen. Sinnlosigkeitsgefühl ist also die Erfahrung, das Erspüren, dass die Richtung dich versteht. Sinna, Sensor. Und das passiert natürlich sehr leicht, wenn wir Werte finden. Durch Krankheit oder Verluste. Nun, was kann uns Sinn geben? So einfach geht es nicht. Dass uns jemand sagt, hier, das wäre natürlich jetzt der Logotherapeut, der da sitzt, kommt rein, der uns sagen kann, wie sagen wir etwas? Denn Sinn muss individuell subjektiv werden. Wir können nicht für andere leben, übernehmen. Wir können nicht schauen, aber es muss das Subjekt selbst einschätzen, ob es für es machbar ist. Sind Angebote, die grundsätzlich aus zwei Kategorien, nämlich aus einem äußeren Wissen, klar ist Religion eine große Quelle von Sinn, Angeboten, Erklärungen, Philosophie, Traditionen und so, und ein inneres Wissen. Wir haben auch wir spüren selbst, ob das passt oder nicht, ob das noch dran ist oder nicht, ob ich etwas verändern soll, ob es so weitergehen kann oder nicht. Und es ist wichtig, dass wir uns auf dieses Gespür verlassen. Das ist die hauptsächliche Quelle des Sinnverlustes, wenn wir zwar spüren, dass angebracht ist, und das ist jetzt gerade, wohin mich das Leben bringt.
nicht aber die Folge, weil ich keine Lust habe, Angst habe, weil es nicht vernünftig ist, weil es eine Konsequenz gefunden ist, die ich vielleicht nicht tragen mag, weil es Arbeit bedeuten könnte. Und dann bleiben wir lieber in den Momenten, wenn wir auch schon spüren, dass es nicht mehr passt, nicht mehr stimmig ist. Das ist natürlich manchmal eine große existenzielle Herausforderung, ein Risiko, dass wir eingehen, wenn wir Gewohntes verlassen, wenn wir nahe Gebiete gehen, wenn wir aus einem Arbeitsplatz wechseln oder eine Beziehung nicht mehr weiterführen können, das schon längst nicht mehr stimmt, wie wir vielleicht schon alles versucht haben. Also es gibt die großen Wörter, aber dann auch die kleinen Wörter, wenn Sie jetzt zum Beispiel das Gefühl haben, was der da vorne so sagt und schätzt, das hat mit meinem Leben wenig zu tun, dann kann ich wenig damit anfangen, dann wäre es sinnvoll, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach die was eine Aufforderung sein kann, eine Ermutigung für sich selbst. Hier kommen wir jetzt zu einem Hardcore-Verlust-Werden, nämlich die existenzielle Wende, nämlich um Sinn zu finden, um zu merken, wo es lang gehen soll, da dienen uns die äußeren Quellen nur als Diskussionsgrundlage, also die Religion, die Philosophie, solche theoretischen Überlegungen, Ideologien und so weiter können alle mir irgendwie so anbieten, schau, das wäre es doch. Aber es ist wichtig, dass wir das ganz persönlich einfädeln. Also wir müssen dieses, was ansteht, persönlich einfädeln, nicht auf das nahe Bürger, in unser Leben einfädeln, weil sonst wird es nicht Sinn. Sinn heißt eine Verklammerung von mir mit meiner Welt. Sinn will mich. Sinn heißt, wo bist du in deinem Leben? Wenn ich zu wenig vorkomme in meinem Leben, mit meinen Entscheidungen, mit meiner Verantwortung, wenn ich zu wenig da bin, dann erfülle ich nicht mein Dasein. Ich bin ja nicht auf die Welt gekommen, sondern natürlich mein Dasein. Also Sinn will mich. Und damit ich aber finde, wo es lang gehen soll, muss ich mich öffnen. Ich muss zuerst wahrnehmen. Und da ist eine spezielle Frage damit verbunden. Und das ist wirklich Franklins große Leistung gewesen, zu sagen, ja, bevor ich an die Welt herangehe und sage, ich will das, soll ich mal kurz innehalten. Nicht zurückgehen, nicht öffnen, sondern was ist eigentlich da in meinem Leben? Um was geht es in meinem Leben? Es wird mir nicht gut gehen, wenn ich über reale Bezüge, Beziehungen, Realitäten, Gesundheit, Krankheit, Körper und so weiter einfach voluntaristisch hinwegsetze, sondern wir sollten in einem atmenden Austausch sein mit unserer Realität. Und das heißt, ich soll mich zuerst mal bemühen, ansprechen lassen.
Das will ich nun etwas ausführen. Diese existenzielle Wende hat als Basis die Akzeptanz des Gegebenen. Ich bin in meiner Welt, in Verbindung mit anderen. Ich bin immer. Irgendwo und immer in Beziehung mit etwas zu erleben und meist oft auch mit jemandem. Ich kann gar nicht anders als in der Welt sein. In meiner Realität. In der Hausbildung, in der Arbeitsplatz, in der Beziehung, in der Fall. Ich bin immer verbunden. Menschsein kann nicht unverbunden sein mit Welt.
Wir stehen immer auf einer Erde, bildlich gesprochen.
Das heißt, zwischen innen und außen ist ein Wechselbezug, eine Verankerung. Nun, Akzeptanz heißt sein lassen können, was da ist. Das ist meine Welt. Und damit liegt es in Frage, die Problematik oft schon, dass man nicht wahrhaben will, nicht gelten lassen will, das Problem, das man hat, oder die Eingrenzung. Oder man möchte halt auch lieber seine Wünsche erfüllen. Sinnthematik ist nicht Unschuldse. Sinnthematik ist Antwort. Wir werden es gleich sehen. Nur Menschsein heißt in Frage stehen. Das ist ein Grundgedanke von der Frage-Theologie.
Ich bin stets angefragt, wenn ihr etwas sagt. Ich stehe jetzt die Frage bei euch. Ihr wollt was von mir. Die Frage der Situation ist für mich zu sprechen, für euch zuzuhören, nachher vielleicht zu diskutieren. Das sind immer die Frage. Das heißt, das, was ist, das können wir erzählen sehen, sollten wir verstehen als eine Anfrage an mich. Das klingt vielleicht philosophisch, aber ganz praktisch. Krebs haben. Wir sollen Krebs verstehen als eine Anfrage an mich. Was machst du damit? Wie machst du Leben? Mit Krebs, jetzt hast du Krebs. Oder mit Krebs, oder? Die Einsamkeit. Was machst du denn? Alles das, dem eine Wende gibt, um es zu verstehen als eine Realität, etwas von mir will. Ich bin gefangen. Da wendet sich das so an. Wenn ich mich als Gefangen
der Anspruch, die Situation spricht mich an. Und nun, das ist erst die erste Hälfte. Da verstehe ich die Frage. Am Leben ist nun Antwort. Im Leben ist nun zurück zu dem, was ich frage. Ist nun Antwort geben in der Tat, im Handeln. Und wenn ich ganz Antwort gebe, ganz aus mir die Antwort gebe, dann so handeln, lebe ich Verantwortung. Verantwortung heißt, in diesem logischen Verständnis, das ist ein sehr tiefes Verständnis von Verantwortung, meine beste Antwort zu geben, die stimmig ist mit mir, die erst bekommt, dann lebe ich Verantwortung. Und so kann man nun das Bild abschließen. Wir sind die Welt, die Situationen, in denen ich bin, erleben wir als Anfragen, Ansprüche. Wir sind in der Welt und geben Antwort. Und das ist die dialogische Grundsituation des Menschen.
Wir sind eigentlich als Geistgewesen, die über die Freiheit verfügen, sind wir nicht festgelegt, wir reagieren nicht einfach wie ein Kriegsscheinreflex oder so, sondern zwischen Anfrage und Antwort sitzt wer, ich als Person, wie meine Freiheit. Ich entscheide zu einem gewissen Grad, ich kann nicht genau alles entscheiden, aber es ist immer eine wenig Möglichkeit, zumindest eine wenig Möglichkeit, was ich nur tun kann.
Und so kommt durch Sinn eine Verklammerung der äußeren und der inneren Welt,
die wir atmen in uns aufnehmen, die wir handeln eingreifen,
in dieser Einheit des in der Welt Seins. Man kann zwei Arten von Sinn unterscheiden.
Das also ist der Schlüssel zur Sinnfindung, diese existenzielle Welt, mich vom Leben befreien, mich von der Situation befreien lassen.
Nur, da will ich ein bisschen schneller machen. Die Kategorien von Sinn. Existenzieller Sinn ist der eine Art von Sinn, der hängt von mir ab. Der ist,
wie ich die Situation verstehe, was ich als sinnvoll fühle, was ich da als passend, als richtig, als adäquat empfinde. Offenbar fühlt es noch als sinnvoll, hier zu bleiben. Das ist zum Beispiel ein existenzieller Sinn.
Die wertvollste Möglichkeit der Situation, so kann man ihn definieren.
gut, dass es jetzt in der Situation, in der ich bin, nachher, nach dem Vortrag, ist wieder die nächste Situation. Was in jedem Augenblick, in jeder Stunde das Beste ist, was ich tun kann. Wenn es jetzt wenn Sie am besten kommen, dass zu Hause das Kind sich die Hand verglüht hat, dann wäre das Beste gehen. Wenn aber keine Möglichkeit ist, ist das jetzt das Beste vielleicht. Und so haben wir, stellt sich ein Modell dar, das sich für die große Zahl von ständigen Möglichkeiten, was im Leben passieren kann, einen Rahmen bietet. Immer zu schauen, was ist jetzt an meiner Einschätzung die beste Was braucht es jetzt von mir, wenn ich durch mich etwas Gutes entsteht für andere, für mich, etwas erfolgt?
Der ontologische Sinn ist eine andere Sinnkategorie. Das ist so die Frage, welchen Sinn hat das Leben?
Das können wir nicht wissen. Das ist eine zu große Frage. Das ist eine philosophische Frage, eine theologische Frage, eine religiöse Frage. Der ist vorgegeben. Da wir das Leben nicht gemacht haben, können wir vielleicht ahnen, spüren, glauben, aber wirklich wissen, so wie das existenziell sinnvoll. In der Art können wir es nicht wissen. Dann ist der definiert, der ontologische Sinn, also der Sinn der Sache, der Sinn von Sein. Das Sinn von dem, was ist. Nicht, dass ich jetzt etwas tun soll, sondern in diesem Sinn bin ich aufgehoben. Vielleicht hat das Leben einen großen Sinn, vielleicht ist es ein großer Unsinn, schreibt Frank Schmidt. Wir können es nicht wissen, aber wir können es ahnen, wir können es spüren, wir können es herunterbrechen auf die kleine Situation, in der ich jetzt bin, und sagen, wenn ich die jetzige Situation, diese Stunde sinnvoll leben, verweist es vielleicht auf einen großen Sinn, den ich in der Weite gar nicht fassen kann. Warum habe ich Krebs? Das ist die ontologische Sinn. Gut, wenn ich hier aufhöre, weiß ich nicht. Aber manches, was uns schicksalhaft zukommt, wissen wir nicht, warum wir diese Frage haben. So wie es vieles im Leben will ich wissen. Franklin beschreibt die Hauptstraße zum Sinn, Erlebniswerte, etwas Wertvolles erleben, schöpferische etwas tun, was man Freude macht, was gut ist für mich oder für andere. Und Einstellungswerte, wenn ich nichts ändern kann, kann ich auch immer nicht ändern. Meine Einstellung zu nehmen aus einer annehmenden Halten zum Leben heraus, das schicksalhafte Leid tragen. Für mich, für Gott, für andere, mit anderen, die noch mehr davon leiden. Und in wie ist dann auch noch etwas Sinn geworden, solches aggressiv oder mache mich betrieben oder noch mehr etwas mache oder ob ich es schlicht annehmen und so. Man hat hier seine Begrenzung, aber man hat auch seine Möglichkeit. Das ist das berühmte Zitat, das man hier oft verwendet hat in seiner Vorbildung. Dass die Bedeutung, die Überlebensbedeutung von Sinn charakterisiert, wer ein Warum zum Leben hat, erklärt fast jedes Wie. Ein Zitat von Nietzsche, das er sprachlich etwas abgewandelt hat. Und auch das ist noch ein Gedanke, der vielleicht ganz interessant ist. Der existenzielle Sinn, also das, was für mich jetzt die beste Möglichkeit ist, was also diese Stunde sinnvoll macht, das kann ich mir nicht einbringen. Ich kann es schon versuchen. Aber wenn es wirklich ein existenzieller Sinn sein soll, dann muss ich den wahrnehmen, ich muss es wirklich erkennen, indem ich in meine Welt schaue, in meine Realität. Ist das jetzt wirklich von allen Möglichkeiten, die ich habe, für mich, für das, was ich tue, oder wie ich da bin, das Beste, das passt. Wie gesagt, gefunden werden.
Frank hat einmal
eine Karikatur gegeben. Nein, das,
das ist genau meine Theorie.
Wenn man sie erfindet oder sich einlegt, muss man einen Sinn haben oder wird er von uns kommen. Es wird schon diesen Sinn haben. Oder dann ist es so, da wird man nicht mal immer gewinnen. Aber das ist natürlich kein Wunsch.
Aber Kompetenzen, das führt schon über dazu, Exzellenzanalyse und kognitive, emotionale, moralische, praktische Fähigkeiten, das zeigt, dass es eine komplexere Hintergrund hat. Man kann Methoden entwickeln, nicht zu zielführend, aber zu paradoxen Situationen, wie alles behandeln zu können, zur Dereflexion, das ist auch zur Angstbehandlung und fürs, da kann man auch Sinnlosigkeitsgefühle, also paradoxe Situationen,
wenn man sich das wünscht, wovor man Angst hat, dass es eintreten will, das braucht man natürlich in diese Vorlage, um so weit zu kommen. Aber wenn man kommt, morgen geht die Arbeit und man kann sich von der Angst also distanzieren, in der Dereflexion, sondern nicht immer kreisen um die belastenden Gedanken. Inhalte, sondern sich Sinn und Werten zuwenden und den sokratischen Dialog hat er auch gern gepflegt. Das große Verdienst war, um das abzurunden, diese Humanik hat Sinn als humane Kategorie zu beschreiben, sowohl die Vielfalt in der Psychologie als eine pathologische Kategorie bezeichnet. Freud meinte einmal, wer das Sinn sucht, ist Sinn, ist schon krank. Und Franzen hat den Blick schwer und wirklich ein Gegengewicht können, das ist, da kommt die Würde des Menschen zum Ausdruck. Das darf man nicht einfach auf Psychodynamik zurückführen. Es gibt schon auch keinen krankhaften Sinn. Jede Depressive verliert den Sinn. Das ist eine psychologische Frage, das gibt es auch. Aber nicht alle sind zu kritisch, pathologisch. Und eine Leistung von ihm, sieht man daraus eine Kategorie, die nur im Rahmen von Religion erlernt wurde, der hat sie in die Psychologie gebracht und eben mitgeliefert, diese Haltung der Öffentlichkeit, die sich ansprechen lassen, um in einen inneren und äußeren Dialog zu kommen. Nun, Existenzanalyse, warum kam es zu dieser Entwicklung? Wir haben viel selbst erfahren und von vielen Kolleginnen und Kollegen Logotherapie bietet ein wertvolles Instrumentarium, eine Landkarte, einen anthropologischen Hintergrund, der uns viel besser verstehen lässt, Menschen mit der Psychose, mit psychischen Störungen allgemein. Aber wie geht das in der Praxis? Wie kann man das umsetzen? War immer die Frage. War eine Kritik, die auch in der Literatur geführt wurde. Dann fanden wir, gab es nicht einmal zur Sinnsuche eine praktische Anleitung. Oder Frankes Motivationstheorie ist der Wille zum Sinn, also dass der Mensch sehen will. Auch da zur Stärkung des Willens und zum Durchsetzen des Willens zum Sinn gab es keine Methoden. Dann war auch immer deutlich, dass nicht alle seelischen Leidenszustände nur mit Sinnmangel zu tun haben. Oder Franke theoretisch. Das fanden wir nicht. Und dann wollten wir, fanden wir notwendig zur Stärkung der Person, dass wir viel mehr phänomenologisch arbeiten. Nicht so sehr kognitiv und erklären, sondern aus den klinischen Patienten heraus finden lassen und suchen, um was es im Leben gehen soll. Da gab es die ersten Methoden, die entwickelt wurden, phänomenologische Übungen, personale Positionsfindung. Dann die personale Existenzanalyse. Wie die geschaffen war, da hat Frankl dann sich von unserer Gesellschaft geprägt und gesagt, das ist jetzt nicht mehr Logotherapie, das ist schon was anderes. Und darum können wir Logotherapie für den Begriff für das verwenden, was ich geschaffen habe. Die Weiterentwicklung soll anders heißen. Wir reden von der Existenzanalyse. Die zentrale Ressource hier ist werden, also erlebt zu haben. Aber die eigenartig, diese existenzielle Wende, dieses Offensein und die Frage, dass, um was geht es jetzt? Und nicht nur, was will ich? Und nicht nur, was will ich? Sondern hier, was ist dran? Was braucht es jetzt, dass ich tun soll, wo ich selber da sein? Und dieses Ding, ich selber ja sagen, das ist immer die Zustimmung. Der zweite wichtige Gedanke. Die Existenzanalyse kann man ja also so definieren, Menschen zu helfen, mit innerer Zustimmung leben zu können. Dass ich bei dem, bei allem, möglichst allem, was ich tue, das kann man üben, das kann man ausweiten, ein inneres Ja in mir habe. Dass ich nicht denke, ich darf es auch denken, aber ich muss es fühlen. Wenn es nicht gefühlt ist, wenn es nicht ein fähiges Händnis ist, also ein gefühltes, ein empfundenes, ein, das aus mir, ein in mir aufsteigendes, ja, das bin ich, ja, das passt, ja, das stimmt. Dann bin ich nicht wirklich wieder. Nur mit innerer Zustimmung gebe ich mich in diese Welt, in diese Situation. Man kann es also nur etwas weiter definieren. Existenzanalyse ist eine Analyse von Bedingungen für eine Form von Dasein, Existieren, Leben, die erfüllend ist oder ganzheitlich ist. Also ich und mich und die Form, alles das umspannt und dann in dem Sinne auch sinnvoll wird. Und die Arbeit daran ist dann die Psychotherapie. Eine phänomenologisch personale Psychotherapie, phänomenologische, gleich ein bisschen noch was sagen. Mit der Hauptwirkung, den dialogischen Austausch zu fördern. Mit mir und mit der Welt. Und zu einer persönlichen, Zustimmung zu kommen, zu einer Stellungnahme. Was halte ich davon? Was will ich? Sie hat in ihrem Aufbau zwei Säulen: das Prozessmodell und das Strukturmodell. Das Prozessmodell ist die personale Existenzanalyse, die arbeitet mit dem Ressourcen der Person und das Strukturmodell ist grundgelegt in den Grundstrebungen des Menschen, in den Grundmotivationen, die die Basis der Existenz beschreiben. Ein Wort zur Phänomenologie. Die Person, ich als Person, ist etwas, was nicht versehen ist. Ich kann in diese Ecke gehen und ich kann in diese Ecke gehen. Dann kommt meine Freiheit schon zu Hause. Weil ich es erlebe, dass ich das geschieht. Ich lege das fest. Freiheit kann man meines Erachtens gar nicht objektivieren. Es ist ein subjektives Erleben. Freiheit ist das Personsein. Nun, wenn etwas frei ist, wenn die Person frei ist, wenn ich frei bin, wie kann ich mit dem logisch arbeiten, wenn dieses logische Vorgehen ist ein festgelegt? Die Person ist nicht festgelegt, ich kann immer auch anders wieder entscheiden. Ich bin in jedem Augenblick frei, mich wieder anders zu entscheiden. Wie kann ich da rankommen? Nun, ich kann die Person zwar nicht festhalten, aber ich kann sie anrechnen. Ich kann ihr begegnen. Zwei freie Wesen können miteinander im Dialog begegnen. Die Indikation für Phänomenologie ist also da, wo wir erfüllte Existenz suchen, also Erfüllung in der Existenz. Wenn wir dann müssen wir an das Wesen des Menschen herangehen. Das heißt, wir brauchen Erkenntnis, fühlen, entscheiden, orientieren, dann brauchen wir dann, das sind schon die Strukturen, vorweggenommen sind. Um wirklich dich zu verstehen, brauche ich diese Offenheit, zu schauen, wie kommt es mir vor. Phänomenologie ist eine Fähigkeit von jedem Menschen, weil eine Person ist. Aber jeder Mensch kann es. Kann jeder Mensch bekommt einen Eindruck, in dem sich etwas abbildet, wie in einer Situation vorkommt. Statt Phänomenologie erschließt sich auf jeden Fall das Erscheinen. Das Wesen der Sache könnte auch sagen, wie mir etwas vorkommt. Mir kommt das schlicht vor. Das ist ein phänomenologischer Eindruck. Eine phänomenologische Wahrnehmung. Das ist das Wesen. Das Wesen für Sie jetzt, bei dem das wird, das ist schlicht. Oder das ist klar, das ist verständlich. Das ist Ihre phänomenologische Arbeit. Das ist nicht eine phänomenologische Wahrheit, sondern das fühlt man, das nimmt man ganzheitlich wahr. Sich selbst verstehen und natürlich, wenn wir für die anderen in Gesprächen mit Klienten und Patienten auch diesen verstehen können. Wie machst du das? Durch die Phänomenologie kommen wir zu einem tiefen Verstehen. Wenn wir sagen, dann die Patienten und Klienten, ja, genau so habe ich es erlebt. Ich hätte es gar nicht sagen können. Das ist der Grund in meinem Heilsamt. Wenn die innere Gruppe etwas so artikulierbar wird und sichtbar wird, mit Hilfe des Psychotherapeuten oder Berater, die sich so aufmachen und es auf sich wirken lassen und sagen, wie kommt mir das vor? Er sagt es zwar das, aber niemand ist eine andere, ich habe kein Gefühl dabei, und dann gibt man die Antwort. Ich glaube, es wird in fast allen Psychotherapien mehr oder weniger so gearbeitet, aber vielleicht nicht so viel in dem Sinne darüber reflektiert. Aber ich hätte nur mal ein paar Zitate. Existenz ist für ihn der Ort, an dem Welt sich den Menschen aufhält. Das ist ja was gewaltig, ununterbrochen strömt Informationen auf. Eindrücke, es bringt sich in die Welt auf. Es erlebt Aufmerksamkeit und emotionale Reaktionen. Das heißt, existieren in dieser Welt sein und ständig in Bahnen von Eindrücken zu stehen, die ich ja irgendwie verarbeite. So. Und nun, wenn wir auf das Wesen der Situation kommen wollen, dann schauen wir auf das, das sind jetzt die Worte von Heiligen. Das ist schwer zu verstehen, aber die Frauen sind deutsch, das, was sich zeigt, so wie es sich zeigt, so wie es sich zeigt, nicht weil ich es suche, sondern weil ich mich zurücklehne und mich beeindrucke, wie es sich zeigt, von sich, wie es strahlt, wie es ausstrahlt, wie es wirkt, wie es sich mit anderen verbindet und vernetzt. Sehen lassen, also damit ja auch keine Aktivität aufkommt. Das sich sehen lassen, das Ereignis des Sehens soll zugelassen werden. Und damit wird der Fokus in der Phänomenologie auf das Einmalige gerichtet, auf das Einzigartige, das Unverwechselbare, nicht auf das Gesetzmäßige, nicht auf das Objektive, sondern auf das Subjektive. Wenn wir einen Menschen lieben, dann lieben wir diesen Menschen. Liebe ist auch eine Art von Phänomenologie. Dann lieben wir diesen Menschen und der ist nicht das Letztfahrt einfach, sondern einmalig und einzigartig. Und das ist eine wichtige Dimension in unserer Existenz, die natürlich in der Natur des die Rolle spielt dann die wieder, ob ich die Gesetzmäßigkeit, ob ich die Gesetzmäßigkeit untersuche. Hier und jetzt gilt nur für den Augenblick. In hier und jetzt leben wir. Ohne seine Wirkung auf die Umgebung zu sehen. Das wurde in einer Methode gefasst, die personale Existenzanalyse, um zu dieser personalen Zustimmung zu kommen, um dieses Ja zu finden, verarbeiten wir spontan die Eindrücke mit Hilfe personaler Ressourcen. Und das bedeutet dann eben, in einen dialogischen Austausch zu kommen mit sich und den anderen. Das sieht so aus, dass wir, ich stehe gewissermaßen auf zwei Beinen, in einem Bein in der Außenwelt, mit dem anderen Bein in meiner Innenwelt. Und meine ganze Geschichte, meine intimen Leben und meine eigenen Gedanken und was ich in mir tue. Und ich bin immer beigesetzt. Mit Sicherheit aber auch dazu eine gute neurologische Grundlage. Wir haben das einfach neurologisch so geschrieben. Die Person steht also in einem kontinuierlichen Austausch zwischen innen und außen. Ich bin immer beides. Das macht es komplex. Ich als Freundin, ich bin immer in der Welt unauflöslich verbunden. Und immer hier. Und das zusammen zu halten, zusammenzubringen, ist eine existenzielle Aufgabe. Dazu braucht es den Dialog. Nun, was ist diese Person? Das bin wirklich ich, das ureigenste Ich, in dem ich mich frei finde. Unabhängig, autonom, ich bestimme, ich sage da oder nein. Das kann mir niemand annehmen, ich kann es nicht mehr bewegen. Auch das ist schon eine Erklärung, wenn ich das tue. Mit dem diesem Personsein identifiziere ich, habe ein hohes Maß an Selbstidentifikation. Wenn ich als Person spreche, bin ich authentisch, ursprünglich, echt. Ich muss nicht authentisch sein, ich kann mir Fassaden behalten, ich kann mir fremd sein. Wenn ich aber in die Linie mit meiner Person bin, bin ich identifiziert damit. Die Methode der personalen Existenzanalyse geht genau auf diese phänomenologischen Inhalte zu. Man kann sie so kurz beschreiben. Als Person bin ich beeindruckbar. Alles, was ich ist, hat einen, ich habe es wieder beeindruckt, dass man ein E-Züchtling ist. Gedrückt sich wieder ein. Innerliches zu verstehen und gebe Antwort. Eindruck, das innere Verstehen findet man in einer Stimme. Was ich dabei halte, ob es mir entspricht, ob es mir gerecht wird, ob es korrekt ist. Ich tauche auf an dieser Stelle. Und dann will ich mich wieder zurück auf die Welt. In Form eines Ausdrucks, in Form des sprechenden Handelns. Grabe hat hier der weibliche Prinzipien geschrieben, die kann man in dieser Methode auch wiederfinden. Das ist nur so eine kleine Notiz. Kurz vor dieser personalen Existenzanalyse könnte man sagen, auf die Frage, wie ist das denn? Also mit der Eindruck. Ist das interessant oder nett oder spannend oder hässlich oder mag ich das? Was macht das für Gefühle? Die Gefühle sind sehr ernst zu nehmen, weil sie Wahrnehmungen sind von Realitäten in ihrer Wirkung auf mein Leben. Das ist ein großer Unterschied zur Logik und Frankreich. Dort werden die Gefühle nicht keinen großen Stellen. Wenn es nicht mehr löst, sind sie wieder entscheidend. Dann, was halten Sie davon? Und schließlich der Ausdruck. Und was ist jetzt so? Auf der Basis zu denken, wie es für dich ist, was du davon hältst, in die Handlung zu gehen.
Das
das im dynamischen Prozess sieht es dann schon etwas komplexer aus. Das soll nur deutlich machen, dass hier das ein sehr subtiler Prozess ist, der hier abläuft, in dem es um das Verstehen geht, nach dem Eindruck um das Verstehen, um Gewissen, Gespür, um kognitive Stellungnahmen, um die Willensbildung und dann um die strategischen Teile, wie man das umsetzen kann. Das war das Prozessmodell, wie wir also in den Dialog kommen. Aber wir stehen auf der Struktur dieser Existenz. Was das ist, die zentrale Frage unseres Lebens. Womit muss ich mich auseinandersetzen? Und das sind vier Fragen. Wenn ich das erste Frage, ich bin in einer Welt, ich bin geboren, ich bin da. Das ist die. Ich muss mich mit dieser Realität auseinandersetzen, um überhaupt überleben zu können, auch nach Hause essen und schlafen und so weiter. Ganz nüchterne Wirklichkeit, Realität muss als Wirklichkeit erscheinen. Dann ein zweites Faktor ist, dass ich bin. Ich bin geboren im Alter, im Sterben, aber eine gewisse Zeitnahme und bin ein lebender Organismus, mein Körper, und habe ein Innenleben, ein psychisches Leben, ein geistiges Leben. Gefühle spielen da eine große Rolle. Auch mit dieser Dimension der Existenz muss ich mich auseinandersetzen. Dann ein drittes Faktum, um das kein Mensch herumkommt, ist, dass ich dieses Leben als Ich zu leben kann. Ich bin nicht der Wissenschaft. Ich kann ihn nicht mehr tauschen. Ich bin auf Gedeihen verwehrt, ein Leben lang mit diesem Ich verwandelt. Ich kann mich nicht mehr scheiden lassen. Das wäre das Prinzip. Also entweder mit mir oder Schluss. Also, was habe ich zu tun, dass ich es in mir aushalte? Dass ich es gut schaffe? Dass ich in mir einigermaßen gut habe? Dass ich nicht in der Einsamkeit versinke, dass ich mich nicht verachte, dass ich immer vorwürfe, dass ich mit mir kann. Auch eine Dimension der Existenz und viertens dann, dass wir immer in größeren Kontexten sind. Wir sind in einer Familie, wir sind in einer Stadt, wir sind in einem Land. Wir arbeiten in einer Firma, in einer Firma. Passt der Kontext zu mir? Oder gehöre ich woanders hin? Denn nur wenn der Kontext stimmt, ist es auch unfällig, wird es sicher sinnvoll werden. Bin ich motiviert, etwas zu tun? Eine Firma, die mir auf den Deckel geht, die mag ich nicht mal verstehen, dafür mache ich dann nichts davor schrift. Man kündigt innerlich, es muss der Rahmen stimmen. Und so können wir diese vier Dimensionen mit modernen Wörtern bezeichnen. Im Leben geht es sehr darum zu schauen, was kann ich. Damit gehe ich durch das Können, kann ich mich mit der Realität in Verbindung setzen. Es ist auch wichtig, mich zu fragen, was mag ich? Weil ohne dass ich mag, kommt der Wert nicht in Sinn herein, es wird nicht beziehungsvoll. Das ist nicht gefühlsfunktional, das ist existenziell notwendig, um zu einer Erfüllung im Leben zu kommen. Ohne mich, ohne mich mir, ohne dass es für mich stimmt, ohne dass ich das Gefühl habe, es ist okay. Das ist, ich darf das auch tun. Es ist ethisch in Ordnung. Ich kann mich damit anschauen und sehen lassen. Und es stimmt mit mir. Und es stimmt überall mit dem, was mir wichtig ist. Und es trifft wirklich nicht erfüllt die Existenz. Und der Kontext ist der größere Rahmen, der von mir etwas will, wo wir die existenzielle Wende betreuen. Was ist angesagt? Was ist die Frage der Stunde? Ich bin in einer Welt, die auch von mir etwas will, ich bin nicht von der Welt. Wir sind Dialog, wir sind Partner. Was soll ich? Soll ich jetzt noch? Sprich mal, das wollte ich zu Ende kommen. Ich brauche die Kombination. Wenn wir den Schlussstrich ziehen, wenn ich kann, mag, darf und das Gefühl habe, ich soll, dann ist das Feuer ganz einfach. Dann ist es ein starkes Feuer. Dann stehe ich dahinter. Dann ist es ein empfindliches, reales, realistisches, authentisches Wollen, das in einem Sinn zusammenhängt. Man kann sich vorstellen, wenn einer mehrere Elemente da erfüllt, ist das Wollen brüchig. Also ich mag ablehnen, und ich gehe ab. Aber, naja, wir schließen halt auf diesen Handelsplatz verzichten. Aber im Übrigen wird es nicht gehen. So kommen zentrale Themen aus diesen vier Dimensionen der Existenz aus dem Bezug zur Realität, mit dem wir durch das Können uns verknüpfen, uns den Halt und Vertrauen geben, wenn das nicht da ist, steht uns nicht. Durch die Beziehung zum Leben, durch das, was ich ablehne, meine Mögen, entstehen Beziehungen und Werte. Wenn das nicht alles entsteht, schon. Durch das Dürfen, Authentizität und Identität, unsere Selbstentfremdung. Und durch das Sollen entsteht der Sinn und die Orientierung. Ansonsten, ohne Sinn, können wir ganz schön verzweifeln, ohnmächtig und fühlen. Und so entstehen dann natürlich auch Krankheiten. Also das ist der Hintergrund, der zu Studie erklärt, was die existenziellen Dimensionen in den Hauptstörungen sind. Wenn das Dasein nicht gesichert ist, entsteht Angst. Wenn das Leben zu wenig Leben leben ist, werden wir depressiv. Wenn der Bezug zu mir selbst abhanden kommt, entsteht in dem Selbstunsicherheit dann diese chronische Störung oder Persönlichkeitsstörung. Und wenn der Sinn dazu fehlt, dann steht vor allem Suizidalität und hat ein hohes Tendenz zu suchen. Wir kommen zum Schluss. Ja, verstanden. Was ist, worin besteht Glück, wenn wir es existenziell betrachten? Wenn wir mit innerer Zustimmung leben, und noch einmal diese Gedanken, dass sie mit nach Hause nehmen, wenn ich ein Ja verspüre, dann bin ich nicht nur hochmotivierbar, sondern bin auch vom Leben gedankt.